Die Presse.
Kaum ist er wieder da, sorgt er für Unmut. Der Wolf. Vor 150 Jahren wurde er in Mitteleuropa fast ganz ausgerottet. Aktuell leben wieder an die 20.000 Wölfe über den Kontinent verteilt. In Zukunft wird die Jagd auf ihn wieder leichter möglich sein, denn die Berner Konvention zum Schutz bedrohter Tierarten wird geändert und der Schutzstatus des Wolfes von streng geschützt auf geschützt herabgesetzt. VertreterInnen von Landwirtschaft, Tourismus und Politik begrüßen die Entscheidung. Naturschutzorganisationen sprechen von einem Rückschlag für den Artenschutz. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Eins steht fest, bleiben wird der Wolf auf alle Fälle, denn auch bei einem niedrigeren Schutzstatus muss sein Fortbestand gesichert werden. Ich habe bei Klaus Hackländer von der BOKU nachgefragt, was der veränderte Schutzstatus in der Praxis bedeutet, was in der politischen Diskussion über den Wolf falsch läuft und wie Herdenschutz und Wolfsmanagement in Zukunft besser funktionieren könnten. Guten Tag, Herr Hackländer.
Guten Tag.
Herr Hackländer, die Unterzeichnerstaaten der Berner Konvention haben den Schutzstatus des Wolfes von streng geschützt auf geschützt gesenkt. Was bedeutet denn dieser veränderte Schutzstatus in der Praxis?
Es gibt in der Berner Konvention ein sogenanntes Standing Committee, die kümmern sich um solche Veränderungen. Dieses Komitee hat jetzt den Vorschlag der Europäischen Union zur Abstimmung gebracht und innerhalb des Standing Committees wurde jetzt eben beschlossen, dass sie das auch wirklich machen wollen. Jetzt haben noch die Mitgliedstaaten dieser Berner Konvention, das heißt die Unterzeichnerstaaten, haben noch Möglichkeiten, Einspruch einzulegen bis zum 7. März. Dann geht das Ganze tatsächlich seinen Weg und bekommt eine gewisse Gültigkeit. Und wenn die Berner Konvention den Schutzstatus des Wolfes für den gesamten Bereich der Fläche, die die Mitgliedstaaten im Prinzip ausmachen, wenn das dann tatsächlich abgesenkt ist, dann kann die EU tatsächlich in die Tat schreiten, denn die EU hat ja eine eigene Richtlinie zum Schutz der heimischen Fauna und Flora. Das ist die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder FFH-Richtlinie. Und die ist im Prinzip eine Übersetzung der Berner Konvention auf EU-Recht. Das heißt, man kann nicht einfach die FFH-Richtlinie ändern, wenn nicht vorher schon die Berner Konvention geändert worden ist. Und das passiert jetzt eben. Und wenn jetzt dann der 7. März gekommen ist und es keinen Einspruch gab und die Berner Konvention tatsächlich zu diesem Gesichtspunkt her geändert wird, dann kann die Europäische Kommission einen Vorschlag erarbeiten, wie sie gedenkt, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zu verändern. Das wird dann noch im Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat, vom EU-Rat wird das noch entsprechend dann abgesegnet. Das ist wahrscheinlich eher eine Formsache. Und dann geht es im Prinzip dann runter in die Mitgliedstaaten, weil die müssen sich dann überlegen, wie setzen sie das um. Und da ist jeder Mitgliedstaat natürlich anders aufgestellt. In Österreich ist ja Naturschutz und Jagd Ländersache. Das heißt, man kann da nicht im Bundesgesetz irgendwas ändern in Wien, sondern das geht dann in die Bundesländer und die müssen entsprechend dann ihre Gesetze anpassen.
Das heißt, da ist noch ein ordentlicher bürokratischer Weg vor uns. Bisher hat man Wölfe dann entnehmen dürfen, wenn sie eben eine Gefahr für Mensch oder Weidetier waren. Wie wird das dann in Zukunft ausschauen?
Also bisher war es tatsächlich so, nachdem ja die Wölfe laut FFH-Richtlinie in Österreich streng geschützt sind, dass man nur in Ausnahmefällen tatsächlich von diesem strengen Schutz abweichen konnte. Dazu gibt es in der FFH-Richtlinie den sogenannten Artikel 16. Der sieht Möglichkeiten vor, vom strengen Schutz Abstand zu nehmen, nämlich dann, wenn zum Beispiel Menschen in Gefahr sind oder wenn es ernste wirtschaftliche Schäden gibt, dann kann man auf individueller Basis ein einzelnes Tier entnehmen. Also nicht sagen, 10% der Wölfe entnehmen wir jetzt, sondern da gab es ein Individuum von einer streng geschützten Art. Das hat dazu geführt, dass es ernste wirtschaftliche Schäden gab oder Menschen bedroht waren. Und dann wird dieses einzelne Tier tatsächlich zum Abschuss freigegeben. in der Praxis natürlich schwierig oft gewesen, weil eben die Tiere ja kein Schild umhängen haben. Wenn jetzt der Schutzstatus abgesenkt wird, jetzt steht er im Anhang 4 für Österreich streng geschützt, dann wird er im Anhang 5 stehen, nur noch geschützt. Dann ist der Wolf eben immer noch geschützt, aber ein Management ist möglich. Und dieses Management inkludiert eben auch eine Art Bejagung auf Populationsebene, wo man nicht Rücksicht nimmt auf einzelne Individuen, sondern wo man wirklich sagen kann, es gibt einen Abschussplan und man möchte zum Beispiel vom jährlichen Zuwachs einen gewissen Prozentsatz entnehmen, damit das Wachstum der Wolfspopulation in Österreich im Prinzip langsamer vonstatten geht oder auch, dass man sagt, man möchte gerne, dass die Wölfe scheu bleiben. Aber diese regulierte Jagd in Österreich wird nur dann möglich sein, wenn Österreich nachweisen kann, dass diese Jagd nicht im Widerspruch steht zum sogenannten günstigen Erhaltungszustand. Das heißt, auch Arten, die im Anhang 5 gelistet werden in der FFH-Richtlinie, die sind ja nach wie vor geschützt. Management ist möglich, wenn der günstige Erhaltungszustand gegeben ist oder eben die Erreichung des günstigen Zustands, wenn der noch nicht da ist, nicht gefährdet ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass Österreich jetzt auch in Monitoring investiert, nämlich dass wir in der Lage sind, auch zu wissen, wie viele Wölfe haben wir eigentlich.
Auch einerseits gibt es von politischer Seite die Reaktion, ja, das ist eine gute Entscheidung, weil der Wolf ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. Und von wissenschaftlicher Seite hört man hingegen, ja, der Fortbestand des Wolfes ist trotzdem noch nicht gesichert. Können Sie uns einmal einordnen, wo stehen wir denn aktuell? Also welchen Stand der Populationen haben wir in Europa und welchen Stand sozusagen bräuchten wir, um diesen erhofften Effekt des Wolfes zu haben?
Also man muss natürlich die räumlichen Ebenen betrachten. Was wir gerade diskutieren, ist die Situation in Europa und die Situation in Österreich. Und die ist natürlich verschieden. Grundsätzlich haben wir in Österreich einen wachsenden Wolfsbestand und wir haben natürlich auch ein zunehmendes Verbreitungsgebiet vom Wolf. Der Wolf breitet sich tatsächlich aus und in den Ländern, in denen er jetzt frisch ankommt, gibt es eben eine jährliche Wachstumsrate so um die 30%. Das heißt, eine Verdopplung der Zahlen alle 3 Jahre. Und das passiert in Österreich aktuell auch. Insgesamt haben wir in Europa deutlich mehr als 20.000 Wölfe. Deswegen ist der Wolf eben in der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten eben nicht mehr als gefährdet geführt, sondern der ist als nicht gefährdet geführt. Und deswegen kann auch die Berner Konvention oder die EU sagen, hier auf europäischem Level ist das jetzt so. Im Einzelfall muss man aber natürlich als Mitgliedstaat dann entsprechend seinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Status auch erhalten bleibt oder dass dieser Status nicht gefährdet wird durch ein Management, was ein Mitgliedstaat tatsächlich durchführt. Das heißt, hier in Österreich ist es so, dass wir zu diesen über 20.000 Wölfen noch einen sehr kleinen Beitrag leisten. Wir haben im Jahr 2023 mittlerweile 105 tatsächlich gesichert nachgewiesene Wölfe. Die sind aber nicht natürlich Wölfe, die permanent hier leben, sondern sehr viele Durchwanderer auch dabei. Im Endeffekt, wenn wir von Populationen reden, dann meinen wir eigentlich eine Population, in der Tiere hier tatsächlich ansässig sind und sich reproduzieren. Das heißt, wir brauchen auch Rudel und davon haben wir in Österreich noch zu wenig. Viele von den Rudeln sind auch direkt an der Grenze, wo man gar nicht weiß, sind das jetzt tschechische oder österreichische Rudel, nicht, dass sie noch doppelt gezählt werden. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir noch Luft nach oben haben, was die Lebensraumkapazität angeht. Wir müssen aber auch eingestehen, dass gerade für die Nutztierhalter die Rückkehr der Wölfe eine sehr große Herausforderung ist. Denn einerseits haben wir nicht nur verlernt, mit dem Wolf umzugehen. Das heißt, wir haben in den letzten 150 Jahren auch unseren Herdenschutz runterfahren können, weil es einfach auch keinen Wolf gab. Dass man Tiere im Frühsommer auf die Almen bringt und dann später schaut, dass sie wieder runterkommen. Das geht halt in dieser Form nicht mehr. Ich muss jetzt halt wirklich auf die Tiere aufpassen. Und das ist wirtschaftlich zum Teil einfach nicht mehr tragbar. Oder es ist auch technisch gar nicht durchführbar im alpinen Lebensraum, wenn Sie an die steilen Almwiesen denken, wo ich vielleicht gar nicht hinkomme. Und wenn dort vielleicht gar keinen Stempel reinhauen kann in den Boden, wo dann eben ein Elektrozaun zum Beispiel errichtet wird. Uns fehlen Herdenschutzhunde, uns fehlen Schäfer und Hirten. Da haben wir sehr viel Lücken zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, die Lebensraumkapazität kann man in zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Das eine ist, wie viel könnte Österreich ernähren an Wölfen? Und das zweite ist, wie viel können wir uns leisten, um so wenig wie möglich Konflikte zu haben? Also wir haben sicherlich auch Gebiete in Österreich, wo es ein sehr hohes Konfliktpotenzial gibt, nämlich überall dort, wo ich Nutztiere habe, die ich nicht schützen kann. Oder eben auch Städte, wo ich sage, das funktioniert dort nicht, dass da Wölfe unterwegs sind.
Weil Sie jetzt schon dieses oft fallende Wort Herdenschutz angesprochen haben. Also laut Schätzungen der EU geht man davon aus, dass im Jahr so an die 65.000 Nutztiere gerissen werden europaweit. NGOs sprechen von einem Versäumnis der Politik, was den Herdenschutz anbelangt. Wie geht denn effektiver Herdenschutz und was davon passiert schon in Österreich?
Also Herdenschutz funktioniert so, wie es auch jetzt schon funktioniert in Gebieten, in denen der Wolf nie ausgestorben ist. Das müssen wir uns nur dort anschauen. Da gibt es Menschen, die passen auf die Nutztiere auf. Sie werden dabei unterstützt von tierischen Helfern. Das sind Hütehunde, die die Herden lenken, oder eben Herdenschutzhunde, die dann auch zum Beispiel nachts im Nachtpferch aufpassen. Aber das sind alles Strukturen, die wir mit unserem Lohnniveau und auch mit dem Fachkräftemangel in Österreich einfach nicht mehr hinkriegen können. Das heißt, das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir haben. Wir wissen genau, dass es funktioniert, aber wir wissen auch, dass es in Österreich nicht umsetzbar ist, wenigstens nicht in dieser Menge. Wir haben 450.000 Nutztiere, die in Österreich gealbt werden. Und das sind die schwierigen Fälle, denn irgendeine Herde im Flachland, das ist relativ einfach und easy im Vergleich zum alpinen Lebensraum. Und das ist ja auch etwas, das die Menschen umtreibt, weil die im Prinzip vor einer Herausforderung stehen, die sie alleine nicht lösen können. Die meisten Nutztiere, die wir im Alpenraum haben, die sind von Nebenerwerbsbauern. Das heißt, die haben eigentlich einen anderen Job. Die haben nicht noch die Zeit, um so wie in Rumänien oder wie in Nordspanien, dass der Fall ist, dass die Leute noch mit der Herde unterwegs sind.
Wie könnte denn jetzt so ein gut funktionierendes Wolfsmanagement ausschauen, das einerseits dafür sorgt, dass Konflikte reduziert werden und andererseits, dass der Fortbestand des Wolfes gesichert ist?
Dieser günstige Erhaltungszustand, von dem ich gesprochen habe, der ergibt sich unter anderem daraus, wie viele Wölfe denn da sind und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Wolfspopulation wieder ausstirbt. Je größer die Population ist, desto unwahrscheinlicher ist das. Und da muss natürlich Österreich sich mal irgendwann auch bekennen und sagen, okay, das ist jetzt die Zahl X, das ist unsere Populationsgröße, von der wir annehmen, dass sie ein geringes Aussterberisiko hat, selbst wenn Krankheiten kommen, selbst wenn sehr viel Verkehrstote da sind oder auch selbst wenn eben jetzt eine Jagd kommt mit einer gewissen Quote. Das muss erstmal im Prinzip bestimmt werden und das kann man nur, wenn man weiß, wie viele Wölfe da sind. Das heißt, wir brauchen ein systematisches Monitoring und das ist Ländersache. Das heißt, hier gibt es gerade einen Abstimmungsbedarf, der auch so langsam in die Gänge kommt. Da sind wir, wie gesagt, gerade daran, Zahlen zu liefern von der BOKU aus. Ich hoffe, dass dann auch das die Grundlage sein wird für eine gute Diskussion, die wir führen müssen in der Gesellschaft, von der Politik und der Verwaltung aus, dass wir uns überlegen, wo können in Österreich Wölfe relativ konfliktarm mit dem Menschen zusammenleben und wo ist aber auch die Obergrenze, wo wir sagen, okay, mehr als das wird der Lebensraum nicht tragen, sonst wären die Konflikte vielleicht auch zu groß. Und dann ist ganz klar, dass alles, was über dieser Obergrenze liegt, tatsächlich auch, wie man im EU-Deutsch so schön sagt, entnommen werden soll. Das heißt im Endeffekt töten.
Den Schlüssel zu einem erfolgreichen Wolfsmanagement sieht Wildtierökologe Hagländer also im Wolfsmonitoring. Nur so könne es sichergestellt werden, dass entnommene Wölfe nicht den Erhaltungszustand der Populationen gefährden. Außerdem bräuchte es ein offeneres Gesprächsklima von Politik und Betroffenen. Denn, so Hagländer, wir werden uns so oder so an den Wolf gewöhnen müssen. Bevor wir dazu kommen, hören Sie noch einen kurzen Hinweis.
Wir haben etwas ganz Spezielles für Sie, nämlich in der ersten Dezemberwoche. Da schaut die Presse gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer auf das Thema Dekarbonisierung. Ab dem 2. Dezember bieten Expertinnen und Experten auf unserer Webseite diepresse.com unter /Dekarbonisierung Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diesem Thema mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Wir raten, seien Sie dabei und entdecken Sie, wie die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann.
Wenn es die gesetzliche Möglichkeit gibt zur regelmäßigen Entnahme und wenn wir auch bereit sind, in Österreich eine Zonierung festzulegen, wo wir sagen, da ist der Wolf eher safe und da ist er eher unerwünscht und wir möchten, dass sich kein Rudel etablieren kann, wenn wir also eine sogenannte wildökologische Raumplanung auch für den Wolf in Österreich haben, dann wird das sicherlich auch zur Akzeptanz beitragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Wolf nicht so schnell wieder ausrotten können, nicht nur, weil uns vielleicht die Menschen fehlen, die das durchführen könnten, sondern weil wir auch wirklich umgeben sind von wachsenden Wolfsbeständen. Das heißt, wir haben ja Einwanderungen, kann man genetisch nachweisen, wird ja im Monitoring auch immer wieder dokumentiert, Einwanderungen aus allen Himmelsrichtungen, im Einwanderungen von Wölfen, die aus dem Westen kommen, aus der Schweiz oder aus Frankreich, oder eben auch tatsächlich Wölfe, die aus Italien kommen, aus Slowenien, aus den Karpaten, aber natürlich auch aus dem Norden, aus der sogenannten deutsch-polnischen Tieflandpopulation. Also es gibt wachsende Bestände rings um uns herum. Wir werden auch in Zukunft sehr viele Einwanderer haben. Und das bedeutet, selbst wenn ich sage, irgendwo möchte ich nicht, dass Wölfe sich etablieren, ich muss eigentlich immer mit Durchwanderern rechnen. Und das heißt, ich muss auch dort natürlich in Herdenschutz investieren und die Frage klären, kann ich dort Herden schützen? Wer unterstützt mich dabei finanziell, personell? Oder lasse ich es dann doch sein, weil es einfach zu aufwendig ist? Und das ist eine große ungeklärte Frage und da wünsche ich mir schon mehr Ehrlichkeit in der Diskussion, auch von der Politik, dass sie auch den Leuten diese unbequeme Zukunftswahrheit, die da auf uns zukommt, tatsächlich auch mal offen mitteilt. Denn das eine ist das Problem, aber das andere ist ja die Frage, wie lösen wir das? Und da fehlt mir noch ein bisschen Fantasie in Österreich, dass man auch wirklich von den Nachbarn lernt oder eben auch sieht, wie man eine eigene Lösung entwickelt, die aber dann auch für die Menschen vor Ort, und um die geht es ja, nicht um die Städter, die sich jetzt da um irgendwas kümmern, was da in der freien Landschaft draußen passieren soll, sondern es sind die Betroffenen, die gehört werden müssen. Die müssen mit dem Wolf zusammenleben und da braucht es einfach noch viel mehr offene Diskussionen.
Wie haben Sie überhaupt den öffentlichen Diskurs rund um den Wolf beobachtet in den letzten Jahren? Also NGOs haben jetzt zum Beispiel von einem Wolfspopulismus gesprochen. Würden Sie auch so weit gehen?
Also es ist ganz interessant, wenn man das vergleicht. Ich habe jetzt mit dem Wolf ja schon seit 2005 beruflich zu tun. Da gab es im Prinzip ja keinen Wolf. Ab und zu ist mal einer eingewandert. Und dann gibt es natürlich eine größere Aufregung, wenn auf einmal mehr da ist und wenn dann die erste Reproduktion auch noch stattfindet. Und das ist so wie eine große Überraschung. Da ist auf einmal eine neue Gefahr da, mit der habe ich gar nicht gerechnet. Und da wird natürlich sehr viel polemisiert und auch sehr viel emotional diskutiert. Und man sieht jetzt schon, dass die Emotionen etwas zurückgehen, vor allen Dingen dort, wo ein Wolf einfach keine Überraschung mehr ist, sondern wo er regelmäßig auftritt. Denken Sie zum Beispiel ans Gebiet rund um den Truppenübungsplatz Allensteig in Niederösterreich, wo die Wölfe ja schon länger auch reproduzieren. Da ist es kein großes Ding mehr, dass man einen Wolf sieht. Und solange der Wolf keinen Blödsinn macht, solange er sich so verhält, wie wir uns das wünschen, nämlich mit Distanz zum Menschen, nachtaktiv und wenn Mensch kommt, dann ist er weg. Das passiert ja auch und in vielen Gebieten und da gewöhnen sich auch die Leute dran. Wo wir uns aber sicherlich in Zukunft auch gewöhnen werden müssen, ist, dass Risse von Nutztieren oder eben auch von Wildtieren etwas ganz Normales sind. Das ist die neue Realität, das ist so. Kann man auch sagen, ich will das nicht, aber das hilft nichts, das wird einfach so sein. Selbst wenn wir in der Politik eine Entscheidung hätten, wir wollen nicht, dass sich Wölfe hier etablieren. Wie gesagt, es kommen immer wieder welche rein. Das wird also tatsächlich auch von den Nachbarländern aus mitbestimmt, was in Österreich passiert. Und ich denke mir, dass sich auch in Österreich die Emotionen mehr und mehr legen werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir in 5, in 10 Jahren spätestens den Wolf im Jagdrecht haben mit einer ganz normalen Schusszeit. dass der genauso gemanagt wird wie alle anderen größeren Wildtiere, die wir in Österreich haben. Ich meine, es regt sich auch keiner auf, dass wir Hirsche, Rehe, Gämsen, Steinböcke, Wildschweine und so weiter mit einem Abschussplan belegen und auch hier regelmäßig entnehmen. Das ist einfach ganz normal in der Kulturlandschaft. Also das müssen wir uns ja bewusst sein, dass wir in Österreich kein Yellowstone-Nationalpark sind, der irgendwie ein tolles Experiment zulässt, sondern dass wir hier eine gewachsene Kulturlandschaft haben mit Menschen, die Nutzungsinteressen haben, die Grundeigentum haben, die das auch nutzen wollen, dieses Grundeigentum. Und wenn der Wolf da im Weg ist, dann darf in unserer Kultur es nicht heißen, den rotten wir wieder aus, sondern dann muss es heißen, wir haben technische Möglichkeiten, auch entsprechend eine Koexistenz hinzubekommen. Naja, und dieser Wolfspopulismus, der da kommt, es ist einfach so, es werden bei diesen emotional geführten Diskussionen auch oft sehr viel Schwarz-Weiß-Malereien gezeigt. Und was natürlich auch nicht geht, ist, dass man den Wolf verteufelt, genauso wenig wie man ihn verherrlicht.
Herr Hackländer, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Das war's für heute. Weitere Berichterstattung zum Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.